Hallo und herzlich willkommen aus Wiesbaden zu einer neuen Folge des Finanzpodcasts von Hubble, Polig und Partner Vermögensverwaltung. Mein Name ist Petra Mäder und an meiner Seite sitzt Stefan Wolpert, der bei uns im Haus die Multi-Asset-Fondsstrategie verantwortet. Hallo Stefan.
Hallo Petra und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Hubble, Polig und Partner zählt zu den führenden bankenunabhängigen Vermögensverwaltern in Deutschland. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen ihre langjährige Erfahrung ein, den Wertzuwachs des Vermögens unserer Mandantinnen und Mandanten zu ermöglichen. In den folgenden etwa 15 Minuten werden wir über diese Themen sprechen. Wie schätzen wir das aktuelle Kapitalmarktumfeld ein? Was könnte das für Auswirkungen auf die wichtigsten Anlageklassen haben? Wie reagieren wir in unseren vermögensverwaltenden Strategien darauf? Stefan, ich halte die aktuelle Ausgabe des Wirtschaftsmagazins Kapital in meinen Händen. Und da steht, dass wir für unsere konservative Anlagestrategie im Betrachtungszeitraum 2021 die Höchstnote von 5 Sternen erhalten haben. Da sage ich doch erstmal herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank.
Magst du das Erfolgsrezept mit mir und den zuhörenden Damen und Herren teilen?
Ja, sehr gerne. In einem schwierigen Kapitalmarktumfeld wie diesem, aber auch teilweise ja schon im vergangenen Jahr, kommt es bei diesen konservativen, defensiven Anlagestrategien natürlich ganz besonders auf die Fähigkeiten eines Vermögensverwalters an. Weil je weniger wir hier in den Depots und Fonds verlieren, desto weniger müssen wir in besseren Zeiten ja dann auch wieder aufholen, um wieder über die Nulllinie zu kommen.
Das ist jetzt erstmal sehr allgemein gehalten. Wie genau sah die Positionierung bei Aktien, Anleihen und Rohstoffen aus?
Wir haben die Aktienquote im vergangenen Jahr sehr aktiv gesteuert. Wir waren in einem Portfolio, was ja maximal 25% Aktien haben darf, zwischen 10% und 20% unterwegs. Das war die eine Komponente, die sehr gut funktioniert hat. Auf der anderen Seite spielen ja in diesen konservativen Produkten Anleihen nach wie vor eine sehr gewichtige Rolle. Und deshalb kommt auch dem erfolgreichen Anleihemanagement eine ganz besondere Bedeutung zu. Und hier hat uns geholfen bei der Risikosteuerung im vergangenen Jahr die sehr niedrige Zinssensitivität. Die hat die Verluste bei Anleihen im Zaum gehalten. Und daneben waren wir in inflationsindexierten Anleihen investiert und auch in höherrentierlichen Corporate Bonds, also Unternehmensanleihen. Und diese beiden Klassen haben gegen den allgemeinen Trend am Zinsmarkt sogar positive Erträge erwirtschaftet. Daneben hatten wir, wie eigentlich fast immer, auch eine Rohstoffquote mit Edelmetallen, Energie- und Industriemetallen. Auch das hat positiv zum Ergebnis beigetragen.
Gefühlt ist die Welt seit unserem letzten Gespräch im Februar eine ganz andere. Ich möchte nun von dir wissen, wie sich das Kapitalmarktumfeld in Bezug auf Konjunktur, Inflation und Geldpolitik aufgrund der veränderten Weltpolitik angepasst hat. Fangen wir mit der Konjunktur an.
Ja, die aktuelle Lage hat sich in den letzten Wochen und Monaten deutlich eingetrübt. Die Konjunktur ist belastet, insbesondere auch psychologisch. Es fehlt hier an Planungssicherheit, unter anderem bezüglich der Energieversorgung. Wir haben ja mittlerweile einen Gasnotstand in Deutschland ausgerufen. Auf der anderen Seite ist die Lieferung von Vorprodukten immer noch ein Problem, Stichwort Lieferkettenstörungen. Und so überrascht es auch nicht, dass die Konjunkturvorhersagen vieler namhafter Institutionen, zum Beispiel IWF oder OECD, immer weiter nach unten angepasst werden. Und noch sind diese Vorhersagen positiv, also mit einem positiven Vorzeichen. Aber die Gefahr einer Rezession ist schon deutlich größer geworden die letzten Monate.
Was bedeutet größer? Kannst du das für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen konkreter machen?
Ja, also der Informationsdienst Bloomberg befragt regelmäßig eine große Anzahl von Volkswirten nach deren Einschätzung. Und für die USA gehen mittlerweile rund ein Drittel der Befragten von einer Rezession aus innerhalb der nächsten 12 Monate. Und das war zu Beginn ja bei 15% ungefähr. In der Eurozone sind die Zahlen ähnlich. Also hat sich die Anzahl der pessimistischen Volkswirte, die eine Rezession erwarten, seit Jahresanfang glatt verdoppelt.
Das deutet auf eine schwache konjunkturelle Entwicklung hin. Was könnte diese Schwäche denn eindämmen, vorausgesetzt, die geopolitische Lage ändert sich nicht signifikant?
Es gibt tatsächlich einige Punkte, die das Ganze etwas eindämmen könnten. Zum einen gibt es nach wie vor sehr große Nachhaltigkeitsinvestitionsprogramme, insbesondere in der EU. Da sprechen wir über mehrere hundert Milliarden Euro, die hier in den nächsten Jahren investiert werden sollen. Und das klingt jetzt sehr abstoßend im Moment. Je nach Ausgang des Krieges werden nach dessen Ende auch hier weitere Konjunkturprogramme für den Wiederaufbau folgen. Das ist ja derzeit schon in den Gesprächen enthalten, die da auf internationaler Ebene geführt werden. Und das ist ja auch notwendig, denn wir sehen ja jeden Tag natürlich furchtbares Leid, was da in der Ukraine tagtäglich passiert. Aber die andere Seite ist auch, die Infrastruktur in dem Land ist komplett zerstört. Und das sehen wir jeden Tag in den Medien. Und irgendwann, wenn dieser Krieg hoffentlich bald zu Ende ist, wird das ja auch wieder aufgebaut werden müssen. Und je nach Ausgang werden auch hier wieder Investitionsprogramme und Konjunkturprogramme angestoßen werden. Mhm. Die Konjunktur dann stützen.
Also durch den Ukraine-Krieg, aber auch die Corona-Maßnahmen rückt halt irgendwo auch noch ein zweites Thema stärker in den Vordergrund, was man bei der Kapitalmarktanalyse beleuchten muss. Und das betrifft uns ja auch alle, die Inflation. Wir sind in der Eurozone und auch in den USA mittlerweile bei über 8% angekommen. Sowas hätte ich dir vor ein paar Wochen nicht geglaubt, wenn du mir das gesagt hättest. Irgendwann müsste diese Entwicklung doch auch wieder sich beruhigen.
Ich hätte es auch vor ein paar Monaten auch tatsächlich nicht so erwartet. Ne? Wir waren auf höhere Inflationszahlen eingestellt, aber dass es so hoch wird, das kam auch für uns überraschend. Aber um die Inflationszahlen auf diesem hohen Niveau weiterhin zu sehen, müssten vor allem die Energiepreise in diesem Tempo auch weiter steigen. Das ist natürlich nicht auszuschließen. Wir alle wissen nicht, was der Krieg noch mit sich bringt, aber irgendwann werden immer mehr Leute ihren Energiekonsum, wenn die Preise weiter steigen, auch drosseln bzw. drosseln müssen. Und sollte es zur Rezession tatsächlich kommen, dann wird die Energienachfrage sowieso nachlassen und damit auch der Druck auf die Preise. Es besteht zudem die Chance auf Basiseffekte, zumindest wenn die Steigerungsraten auch in anderen Bereichen nicht nachlassen. Und last but not least gibt es ja vielleicht auch in China bald Lockerungsmaßnahmen bei den Covid-Einschränkungen. Das würde die Lieferkettenproblematik natürlich deutlich entschärfen. Allerdings muss man hier einschränkend sagen, vor dem großen Parteitag im November sind hier höchstens kleine Schritte zu erwarten.
Die Preise sollten also in naher Zukunft nicht mehr so stark steigen wie bisher. Ist kurzfristig davon auszugehen, dass die Inflation sinkt?
Jein. Wir sind der Auffassung, dass der Höhepunkt, zumindest der veröffentlichten Inflationszahlen, in greifbare Nähe gerückt ist. Also diese 8%, 9%, wo wir uns jetzt gerade bewegen, das so, wir sind da schon nahe dran, denken wir. Aber zum anderen haben natürlich auch die Produzenten noch nicht alle Kostensteigerungen an die Verbraucher weitergegeben. Da kommt noch ein gewisser Nachholeffekt auf uns zu. Und es gibt daneben eben auch noch andere längerfristig preistreibende Faktoren und die werden die Inflation wahrscheinlich deutlich länger auf einem erhöhten Niveau halten, also oberhalb der Zentralbankziele, die so um die 2% liegen, die langfristigen.
Ein Faktor ist hierbei sicherlich die steigenden Lohn- und Gehaltsforderungen. Gibt es noch weitere, die zu berücksichtigen sind?
Wir sehen in vielen Ländern tatsächlich einen strukturellen Arbeitskräftemangel und da drohen dann Lohnpreisspiralen. In den USA sind die Löhne ja schon sehr stark gestiegen, vor allem auch im Niedriglohnbereich, was die letzten Jahre und Jahrzehnte ja nicht so war. Aber ein weiterer wichtiger Aspekt ist der nachhaltige Umbau der Weltwirtschaft, weg von fossilen Brennstoffen. Das wird sicherlich preistreibend sein. Und ein dritter wichtiger Punkt ist die Deglobalisierung oder neuerdings auch Fragmentierung genannte Entwicklung in der Weltwirtschaft. Das ist eine direkte Folge von Corona und Krieg. Das führt dann dazu, dass nicht mehr der billigste, sondern der sicherste Anbieter für den Nachschub, für den Nachschub gefragt ist.
An das Inflationsthema schließt sich nahtlos der dritte Komplex eurer Kapitalmarkteinschätzung an, und zwar die Geldpolitik der Zentralbanken. Was unternehmen die großen Währungshüter, wie zum Beispiel die Fed und die EZB? Geldwertstabilität ist ja deren Thema.
Ja, es ist absolut deren Thema und das haben sie auch wirklich ganz lange negiert und außer Acht gelassen. Sie reagieren mittlerweile und lassen Luft aus diesem, will man sagen, prall gefüllten Geldballon, den sie die vergangenen Jahrzehnte ja tatkräftig mit aufgeblasen haben. Wie tun sie das? Sie erhöhen die Leitzinsen, und sie beenden die Anleihekaufprogramme. Ob die Zentralbanken und allen voran die bereits sehr aktive Fed, die ja schon ein paar Zinserhöhungen hinter sich hat, wirklich alle Zinsschritte durchführen werden, welche die Kapitalmärkte erwarten, das bleibt angesichts einer drohenden Rezession aber abzuwarten. Und da könnten sich einige Überraschungen ergeben an den Kapitalmärkten in den kommenden Wochen.
Gutes Stichwort. Und bevor wir zum Ende kommen, kannst du uns noch kurz etwas zu den Anlageklassen der Aktien, Anleihen und Gold sagen?
Ja, eine eingetrübte Konjunktur und hohe Inflation und zusätzlich noch restriktive Zentralbanken, da gibt es natürlich bessere Rahmenbedingungen für Aktien oder Risikoanlagen insgesamt. Und deshalb haben die Aktien dieses Jahr auch schon so viel verloren. Wobei die Entwicklung war sehr selektiv. Es gab Gewinner tatsächlich und es gab Verlierer. Und wir setzen halt drauf, dass diese Gewinner Qualitätsunternehmen sein werden mit guten Margen und niedriger Verschuldung. Und auf diese Unternehmen setzen wir schwerpunktmäßig. Aber auch Themen wie Gesundheit oder Infrastruktur, die profitieren trotz oder auch sogar wegen der Krisen und haben da Rückenwind und sind deshalb kaufenswert und bei uns berücksichtigt in den Portfolios. Was die Anleihen angeht, da gilt dasselbe. Ja, das sind natürlich durch die Bewegung der letzten Monate, Anleihen haben Verluste, weisen Verluste aus, aber sind natürlich auch billiger geworden, günstiger geworden an manchen Stellen. Für eine Bundesanleihe gibt es wieder 1,3% und für Unternehmensanleihen mit guter Bonität gibt es im Schnitt auch wieder etwa 3%. Und das kann an manchen Stellen schon wieder lohnenswert sein und da greifen wir auch an manchen Stellen zu. Gold, das ist so der dritte im Bunde oder dritte große Anlageklasse im Bunde, schwankt im ersten Halbjahr um die Nulllinie in US-Dollar gerechnet, was schon ein gutes Ergebnis ist. Und wir haben Gold letztendlich immer zu einem bestimmten Teil in unseren Portfolios enthalten, weil wir daran schätzen, dass die Diversifikationseigenschaften gut sind für ein Portfolio und dass ja auch neue oder verschärfte Krisensituationen aufkommen können. Und da ist Gold die richtige Anlageklasse auch in unseren Portfolios.
Vielen Dank, Stefan, für deine Zeit, den informativen Austausch und deine Einschätzung, die uns hoffentlich auch dieses Jahr wieder 5 Sterne bei der Kapitalerhebung einbringt. Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, können schon gespannt sein auf unsere nächste Folge der Wiesbadener Finanzgespräche an gleicher Stelle. Bitte beachten Sie auch unseren Disclaimer. Das ganze Team von Hubble, Polig & Partner wünscht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern alles Gute und eine gesunde Zeit.